herzlich willkommen bei Zimmer 102, dem Hotel- und Reisepodcast. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie der deutsche Forrest Gump durch einen Straßenhund zu Staatsruhm in Mexiko gelang oder wie es ist, auf seiner Ehefrau 2000 Kilometer durch Sibirien zu fahren. Mit Tipps von Foodie und Brudi, dem Food-Podcast, hätte er wahrscheinlich noch viel mehr gute Foodspots gefunden auf seinen 120 Triathlons um den Globus. Jeden Freitag die neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Wer uns sonst begleiten will, schaltet ein bei Instagram oder YouTube. Heute zu Gast Jonas Deichmann.
Na Schatz, wie war dein Tag heute?
Ja, wie immer sehr, sehr gut. Ich habe ja mein Fahrrad verkauft, das weißt du ja, mein Gravelbike.
Welches von denen?
Du weißt ganz genau, welches. Das, was ich unbedingt haben musste, mit dem ich aber immerhin 1000 Kilometer gefahren bin. Also,
ja, Respekt. Ja.
Und jetzt ärgere ich mich doch wieder ein bisschen.
Warum?
Weil jetzt fängt der Sommer wieder an und jetzt wird das Wetter wieder schön. Jetzt denke ich, oh, ich müsste eigentlich den Roller öfter stehen lassen und doch wieder mit dem Fahrrad fahren.
Ja, voll. Schadet nie.
Ja, das stimmt. Dem Shelly sage ich auch schon die ganze Zeit, verschiebe ich unsere Ausfahrten.
Ja, aber jetzt mal ganz kurz. Du hast ja immer noch ein Fahrrad.
Ja, ja, ein Rennrad.
Ein Rennrad. Aber mit dem kannst du ja trotzdem fahren.
Das kann ich auch, richtig.
Und was ist der Unterschied zwischen dem Gravel-Dings und dem Rennrad?
Also das Rennrad siehst du ja an meinen, wie ich dann auch angekleidet bin.
Ja, wie eine süße Presswurst.
Das ist eine Unverschämtheit, ich glaube. Spinne, ey.
Na, das ist sehr witzig.
Das ist ein aerodynamischer Anzug, den ich da anhabe.
Nee, ich versuche es mal ganz kurz für unsere HörerInnen zu beschreiben. Das ist eine Hose, die gepolstert ist im Schritt und am Hintern. Und das Schöne aber an dieser Hose ist, dass die Knalle eng ist und das Highlight sind die Hosenträger. Also das schaut im Grunde aus wie so eine Kinderlatzhose in kurz und knalleng. Also es ist schon ziemlich lustig.
Ich weiß nicht, warum das lustig ist. Das ist aerodynamisch, damit ich noch schneller durch den Berliner Sommer flitzen kann.
Ja, genau. Ich glaube auch. Und dann hast du ja noch deine schönen Radschuhe.
Ja, die sind aber jetzt mal ganz ehrlich.
Disco.
Die sind ja in Silber.
Na, die sind nicht Silber. Die
shiny.
Sind, genau.
Oh, das sieht also.
Wie so ein. Ah, wie damals das Kinderbuch Regenbogenflossenfisch oder wie der hieß.
Das kenne ich nicht.
Ja, doch, da gab es auch dieses Kinderbuch mit dem Fisch, der eine Flosse hatte oder eine Schuppe hatte, die so geschimmert hat. Ich wette, die meisten kennen das. Und das hat halt regenbogenmäßig geschimmert. Und
so sind meine Radschuhe. Also styletechnisch bin ich.
Und bist du ganz vorne
ganz
dabei.
Ganz weit vorne.
Das
aber
stimmt.
Wirklich ganz weit vorne.
Ich finde halt auch immer diese Radmützen, die ihr aufhabt, finde ich auch immer super. Weil früher oder so Cappies zieht man ja immer ins Gesicht und dann gibt es die so ganz. Die so rund formen oder gerade machen und dann so schief aufsetzen. Und bei den Radmützen macht man ja das Schild ganz gerade und klappt man nach oben.
Ja, das ist ein Style. Also das klingt gar nicht, dass du dich darüber lustig machst.
Ja, ich finde es halt witzig.
Okay.
Wie die Radfahrer dann immer so ausschauen.
Ich finde schön, dass du die Radfahrer sagst, dass du nicht sagst, ich finde witzig, wie du
ausschaust, wenn du
Rad fährst.
Ich liebe dich ja, ob du in knallenger Leggings oder in Jogginghose, in Jeans oder gar nichts, ist alles okay. Aber das ist schon, also du hast halt auch schöne Beine, muss man sagen. Du hast halt kräftige, richtige Baumstämme als Beine. Und dann gibt es halt noch die Radfahrer, die so kleine Steckerl haben, wie so Streichholzbeinchen, wo selbst die engste Leggings ein bisschen locker sitzt. Und das ist halt dann schon, das finde ich dann nicht so geil.
Okay,
aber ich meine, die Leute können ja nichts dafür, ne? Muss man ja auch sagen.
Hauptsache man macht Sport.
Das ist halt Veranlagung.
Wann hast du das letzte Mal, wann warst du das letzte Mal beim Sport?
Heute? Ich bin aus dem Haus zum Auto gelaufen.
Und so richtig?
Und über die Straße bin ich sogar gesprintet.
Oh.
Mit Hund. Ja, also ich bin schon sportlich unterwegs.
Also ganz ehrlich,
nee, ganz
schon
ehrlich,
zwei Jahre her, glaube ich.
Mindestens
oder?
2,5 Jahre oder so. Ein Hoch auf meinen Stoffwechsel. Ich muss halt figurlich nichts tun. Jetzt hassen mich wahrscheinlich alle da draußen, aber ich habe echt Glück. Es ist Veranlagung. Und dementsprechend habe ich den Zwang nicht. Aber ich glaube, ich sollte mal wieder zum Sport gehen, weil es mir schon gut getan hat.
Du hast ja auch dir wieder Credits gekauft und hattest ja schon die Stunde gebucht bei Nathalie, oder?
Ja, ich hatte die Stunde gebucht und habe sie dann aber auch leider wieder stornieren müssen, weil du ja nicht da bist und Pippi nicht alleine bleiben kann, also Frau Merkel.
Schade, schade.
Ja, es gibt immer Ausreden, ich weiß, aber ich versuche jetzt wieder regelmäßig, also einmal die Woche. Nathalie ist halt eine harte Nuss.
Das stimmt.
Das halt jetzt nach 2 Jahren gleich zu Nathalie, da werde ich wahrscheinlich vom Spinningrad fallen.
Für alle Zuhörerinnen, Nathalie ist der Ride Berlin Expert, also der Expert im Indoor Cycling und mittlerweile auch eine sehr gute Freundin von uns.
Ja, und die ist ganz schön hart.
Wirklich hart.
Die dreht immer die Räder, die dreht immer am Rad, damit der Widerstand noch kräftiger ist, damit man noch mehr arbeiten muss. Aber gut.
Aber ich glaube, nach dem heutigen Gast werden wir so motiviert sein, weil ich glaube, also ich kenne niemanden, der größeres Sportliches geleistet hat als Jonas Deichmann in 120 Ironman-Distanzen um die Welt. Und das in knapp über einem Jahr.
Ja, vor allem durch alle Wettersituationen, Regen, Schnee, Hitze, alles. Da war alles dabei. Ich finde es total freaky. Also wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, wie kann man nur? Aber ich frage ihn das auch.
Das ist auf jeden Fall Reisen auf einem anderen Niveau.
Auf jeden Fall.
Na dann freuen wir uns auf unseren Gast, Jonas Deichmann.
Hallo und herzlich willkommen zu Zimmer 102, der Hotel- und Reisepodcast. Und heute zu Gast ein Mann, der schon etwas länger bei uns im Schlafzimmer liegt. Allerdings in Buchform, denn gleichzeitig war er auch das Weihnachtsgeschenk für meinen Mann. Genau, wir gehen da ein bisschen ins Detail und erzählen und ich bin schon ganz gespannt und aufgeregt und ich glaube, Philipp ist noch ein bisschen aufgeregter. Genau. Herzlich willkommen, Jonas Deichmann.
Ja, vielen Dank und hallo zusammen.
Hallo. Jonas, ich muss ganz kurz sagen, ich fand das super. Ich habe dich bei Instagram angeschrieben und du hast sofort geantwortet und hast gesagt, ja klar, komme ich vorbei. Wir waren total begeistert und ich muss auch ganz kurz erwähnen, der Robert bei uns in der Küche, unser Küchenchef, der habe ich deine ganze Reise die letzten 14, 16 Monate verfolgt und er war ganz nervös gestern, als du da warst, als du reinkommst, hat er gesagt, oh, das ist ja Wahnsinn, er ist wirklich da. Und er hat gesagt, Philipp, ich muss dir 2, 3 Sachen aufschreiben, die musst du ihn unbedingt fragen. Da komme ich aber später noch zu.
Super, ja, es war eine, ich war jetzt eh in Berlin und da hat es wunderbar gepasst, auch mit der Einladung hier im Hotel und perfekt, also hätte nicht besser sein können vom Timing.
Ist das für dich jetzt im Hotel schlafen, ist das umgewöhnen nach der großen Tour jetzt?
Auf jeden Fall. Also ich habe natürlich so ungefähr 200, 250 Campingtage, auch oft ohne Zelt. Also bei der Schwimmstrecke, da bin ich ja mich irgendwie am Strand übernachtet mit dem Schlafsack. Und am Ende, man gewöhnt sich wieder dran. Ich bin am Anfang auch, konnte ich gar nicht schlafen in Hotels.
Warum? Weil es so ruhig war? Oder?
Einfach so ungewohnt. Und Krass. Jetzt wiederum ist ja gerade auch meine Vortragstour. Ich habe auch sehr viele Firmenvorträge. Das heißt, ich lebe aktuell im Zug und im Hotel die nächsten Monate. Und da bin ich letztendlich, ich bin kein Fan von Hotelketten, wo alles immer gleich und standardisiert ist. Aber ich bin nach wie vor sehr gerne in Hotels, die ein bisschen anders sind. Und ja, da hat mich das hier auch begeistert.
Das hören wir
gerne. Das hören wir gerne.
Aber nochmal zum Zelt. Schlaf ist so das Wichtigste. Und gerade, ich lese ja dein Buch gerade. Und wenn man liest, du bist 10 Kilometer, manchmal mehr als 10 Kilometer im offenen Wasser, im Meer geschwommen und bist dann irgendwie, Passagen im Buch, wo du sagst, ja, ich musste irgendwie weiterschwimmen, weil ich gar keinen Ausstieg hatte konnte gar nicht raus. Suchst du dann deine Schlafstellen noch irgendwie aus? Hast du dann noch so im Kopf, okay, das muss so und so sein? Oder sagst du, scheiß drauf, Schlafsack raus und Hauptsache schlafen?
Das ist die große Herausforderung beim Schwimmen, weil beim Laufen, Radfahren, da bin ich ja schnell. Das heißt, wenn es dunkel wird, dann habe ich einfach noch, ja, dann laufe ich halt noch ein paar Kilometer und dann kommt irgendein Platz, wo man sein Zelt aufschlagen kann. Und beim Schwimmen, gerade wenn Strömung ist und ich möchte auch den Tag ausnutzen, dann ist Sonnenuntergang und im Dunkeln ist extrem unangenehm im Meer alleine. Das heißt, ich habe dann einfach noch einen halben Kilometer oder 1 Kilometer, um einen guten Schlafplatz zu finden. Und das ist an der kroatischen Küste manchmal eben auch dann Steilküste oder Felsen. Und ja, manchmal habe ich schöne Strände gefunden, wo man übernachten konnte oder auch mal in irgendwie so ein Vordach von einer geschlossenen Strandhütte oder sowas. Aber manchmal war es eben auch nicht so. Manchmal waren es halt irgendwelche Felsen, wo ich mich dann so notdürftig auch im Regen dann hingelegt habe.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin gar kein Camper. Ich bin total der, ich brauche meine Toilette und ich brauche eine Dusche und am liebsten auch eine Matratze und keine Isomatte. Ich fand das als Kind und Jugendliche schon doof zu zelten. Und als ich dann mich mit dem ganzen Thema, was du da erreicht hast und erlebt hast, beschäftigt, habe ich gedacht, um Gottes Willen. Also wirklich. Und dann muss man ja dazu sagen, das ist ja kein Urlaub so gewesen, was du gemacht hast, sondern du bist ja dann, du hast ja dann Hochleistung auch noch über den Tag erbracht, hast dann an einem Strand geschlafen oder im Zelt im Wald, wo ja auch wilde Tiere sein können. Ich bin sprachlos und das ist wirklich selten. Gerade dieses ganze Hochleistung bringen über Tag, dann dir erstmal auch einen Schlafplatz finden zu müssen oder suchen zu müssen, sich dann hinzulegen und bewusst sagen, so, ich schlafe jetzt, in der Früh wieder aufzustehen, vielleicht irgendwie was essen und dann schon wieder Hochleistung zu bringen. Hast du irgendeinen Tag gehabt, wo du mal eine Pause gemacht hast?
Nein, ich habe während den 14 Monaten jeden Tag meinen Sport gemacht und meine 200 Kilometer geradelt oder geschwommen oder meinen Marathon gerannt. Also
nebenbei 200 Kilometer geradelt, ne?
Es gab natürlich Tage, gerade auf der Schwimmstrecke in der Adria, wenn die Strömung und der Wind stark von vorne kommt, dann schwimmt man rückwärts. Das heißt, es gab einfach Tage, da war das aufgrund der äußeren Bedingungen nicht möglich beim Schwimmen. Und ich bin ja auch während der Corona-Pandemie unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe auch mal an Grenzen gewartet, bis ich halt rüberkomme. Mhm. Deshalb, da waren schon ein paar Tage drinne, wo ich einfach aufgrund der äußeren Umstände keinen Sport machen konnte. Mhm. Aber dem 120 Marathons in Mexiko, da bin ich zum Beispiel ohne Ruhetag gerannt, einfach jeden Tag einen.
Und ich habe gesehen auf Instagram, also man muss ja wirklich sagen, Philipp hat mich immer up to date gehalten und gesagt, hier guck mal, das ist total witzig, schau mal, jetzt ist er da. Und ich dachte mir, ja super, da ist halt ein Typ, ich bin halt sehr unsportlich auch, der dann irgendwie halt verrückte Sachen macht, aber mir war das alles gar nicht bewusst. Und wo dann der Philipp gesagt hat, oh, der kommt und alle durchdrehen, weil du kommst, dachte ich mir, okay cool, jetzt musste ich auch mal damit auseinandersetzen und dann war ich wirklich fertig mit der Welt. Und so diese Bilder, wo du in Mexiko läufst, mit hinter dir im Krankenwagen, neben dir ein Soldat mit einem Maschinengewehr, da habe ich mir echt gedacht, boah, leck mir am Arsch. Also das ist schon heftig. Aber warum ist da jetzt ein Soldat mitgelaufen? Weil es zu gefährlich war in Mexiko?
Nein, also ich war ja am Anfang sehr einsam auch unterwegs. In der Adria, da ist natürlich keiner mitgeschwommen und in Sibirien auf der Radstrecke, das war auch ziemlich
kalt.
Kalt, ja, minus 15, minus 20 Grad auch manchmal und Schneestürme. Aber vor allen Dingen, ich kann kein Russisch, bin da auch nicht in den Medien gewesen. Also ich war da alleine und habe mein Abenteuer gemacht und habe halt ab und an im Restaurant mit der Kellnerin ein paar Worte gewechselt. Sonst war ich alleine. Und in Mexiko, wo ich da gestartet bin, in Tijuana, da habe ich in Mexiko, ich glaube, ich habe 300 Follower. Also ich war praktisch unbekannt. Bin dann auch die ersten Wochen alleine durch die Wüste gerannt. Und dann wurde es aber langsam auch von den Medien aufgegriffen und dann ist mir eine Hündin gefolgt, eine Straßenhündin.
Das finden wir natürlich sehr sympathisch.
Und La Coqueta, ja, in der Sierra Madre, die ist mir für 130 Kilometer hinterhergerannt.
Wow.
Und das wurde eine nationale News-Story. Und danach war ich, den Tag darauf war ich als der deutsche Forrest Gump in also nationale News, Titelseite auf allen Zeitungen. Es wurde live im Fernsehen übertragen, mein Lauf. Und dann haben sich hunderte von Leuten jeden Tag angeschlossen, sind aus ganz Mexiko angereist, um mitzurennen. Und wo dann die Aufmerksamkeit kam, auch von den Medien, ist natürlich auch die Politik drauf angesprungen. Es ist ja, also wenn da eine Kamera ist, nationales Fernsehen, dann sieht man immer irgendeinen Politiker, der im Hintergrund mal kurz seinen Kopf vorstreckt. Und ich habe dann Empfänge bekommen von Bürgermeister, Gouverneur, Senatoren, das ging immer höher. Und die haben mir dann irgendwann auch eine Polizeieskorte gegeben. Das war zum einen manchmal auch zu meinem Schutz, also klar, in manchen Gegenden, manchmal aber auch einfach, um halt so Präsenz zu zeigen. Und die sind dann ja auch nicht nur ein Polizeiauto. Ich habe einmal gezählt, da waren 9 Polizeipickups hinter mir und ein gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr. Und da waren 11 Polizeimotorräder, die sind vor mir hergefahren mit Blaulicht und haben die Stadtautobahn, die Ampeln und Kreuzungen abgeriegelt, dass ich da frei rüber rennen durfte.
Wow.
Also Ein Service da. Da träumt unser Bundeskanzler von so einem Service.
Ja, aber echt.
Und ja, und die Polizisten, denen wurde es irgendwann langweilig, halt mit 10 km/h hinterher zu rennen den ganzen Tag, hinterher zu fahren. Dann ist einer auf die Idee gekommen, jetzt renne ich halt mit. Und die dürfen ihre Waffe im Dienst nicht zurücklassen. Also ist dann mit Maschinengewehr in der Hand mitgerannt.
Ja, volle Montur, ne?
Genau.
Krass.
Und das Video davon hatte 20 Millionen Views, das ging viral. Und dann war ich halt der inoffizielle Ausbilder der mexikanischen Polizei. Und die sind halt alle mitgerannt danach.
Ach, stark. Das ist echt, also es ist faszinierend, ne? Also wirklich faszinierend. Ich meine, ich bewundere meinen Mann, und das muss man jetzt auch mal offiziell sagen, der macht ganz vieles mit dem Kopf und läuft einen Halbmarathon ohne Training. Und läuft den einfach und sagt dann immer, ja, das ist alles Kopfsache. Und ich denke mir immer so, warum? Warum würde ich mir das antun, mich so zu quälen? Also wenn ich so ein Ziel habe, dann würde ich mich darauf vorbereiten, also so ticke ich persönlich, würde mich darauf vorbereiten und dann stecke ich mein Ziel auch relativ hoch, um das zu erreichen. Aber ich würde, sobald ich sage, jetzt muss ich mich quälen, würde ich aufhören. Würde ich sagen, boah, nee, jetzt reicht's. So. Und da bist du ganz anders. Und ich gehe mal stark davon aus, dass du genauso tickst. So dieses an die Grenzen gehen, und dein Buch heißt ja auch so, das Limit bin nur ich. Ich finde es krass, dass man so sein kann. Also ich bewundere schon meinen Mann, aber du bist ja noch mal viel extremer. Und also Chapeau, dass man so eine Leistung abrufen kann. Und dann natürlich auch über so einen langen Zeitraum.
Ja, und das alleine sein.
Ja, ne? Und alleine sein, genau.
Also am Ende ist es alles eben eine Frage der Motivation. Der Körper tut weh, klar, aber er passt sich irgendwann an. Also ich habe, für mich waren die ersten Marathons beim Laufen oder auch die ersten Kilometer oder die ersten Tage auf der Schwimmstrecke das Schwierigste. Und irgendwann kommt man einfach in seine Routine. Und man hinterfragt es auch gar nicht mehr, jetzt morgens um 6 aufzustehen und Marathon zu laufen, sondern es ist einfach, was man macht.
Und das jeden Tag.
Und das jeden Tag, genau.
Und
ich sage immer, die harten Momente sind die besten Erinnerungen. Und nach jedem Tiefpunkt ist ja was Positives, weil dann kann es ja nur besser werden.
Ja. Ja, das stimmt.
Also ich bin einfach ein hoffnungsloser Optimist. Und das ist die Voraussetzung vom Erfolg auf der ultra, ultra Langdistanz. Weil ein guter Körper, wenn man schwimmen, radeln, laufen kann, das hilft. Aber es ist halt kein Sprint. Es sind halt 120 Ironman-Distanzen und man muss es einfach wollen.
Ja, witzig. Und ich meine, Königsdisziplin war tatsächlich der Sprint damals. Der 100-Meter-Sprint war so kurz abgefragt, Konzentration für einen kurzen Moment, Vollgas für einen kurzen Moment und dann ist vorbei.
Dann
und diese
Pause.
Langstrecken fand ich immer schon blöd.
Apropos kurze Strecken und Pause, der Roomservice ist da.
Der Roomservice ist da.
Wir haben, bei uns gibt es immer ein bisschen Roomservice und wir haben natürlich, es gibt auch ab und zu mal Alkohol. Wir haben gedacht, es ist noch sehr früh morgens und du bist sehr sportlich unterwegs. Deswegen gibt es heute einen unserer alkoholfreien Frühstückscocktails. Habe ich das richtig gesagt,
ja,
Michelle?
Unseren Aquaman.
Das passt ja so alles.
Das passt ja wie die Faust aufs Auge.
Perfekt, dann probieren wir mal den Aquaman.
Ja, danke. Ich bin aber auch, also jetzt so früh am Morgen, Alkohol wäre tatsächlich ein bisschen früh, aber auch als Leistungssportler bin ich kein, also ich habe auch kein Problem mit mal einem Cocktail oder mal ein Bier, weil ich sage immer, ich muss ja nicht an einem Tag, wie jetzt bei Olympia, bei 100% sein. Also ich muss einfach über einen langen Zeitraum durchhalten. Mhm. Und da sage ich immer, ein Bier oder ein Cocktail am Abend, also halt ein oder zwei, verliere ich 5% körperliche Leistungsfähigkeit am nächsten Tag, aber gewinne 20% an Motivation.
Das ist was man dir sofort anmerkt. Ja. Ich muss das wirklich sagen, auch unsere Mitarbeiter, als du eingecheckt hast, die kamen sofort und haben gesagt, was ein netter, positiver Typ. Und das strahlst du so aus, diese Eigenmotivation, das ist so schön. Ich glaube, dass du auch eine wahnsinnige Inspiration für super viele Menschen bist. Also Chapeau, wirklich.
Und danke.
Ja. Ich würde sagen, da trinken wir drauf.
Da trinken wir drauf, den Aquaman.
Das ist mit Passionsfrucht und Mango, glaube ich. Cheers.
Ja. Cheers. Cheers.
Oh ja, ne.
Oh, super lecker.
Der ist wirklich gut.
Das ist ein Jenny. Ein Jenny Drink. Oh, ist der lecker. Habe ich auch noch nie getrunken fürs Protokoll.
Ja, siehst du.
Das erste Mal.
Ich habe sogar eine sehr lustige Story zum Thema Drinks in Mexiko. Und zwar,
schieß los.
Wo ich dann da immer bekannter wurde, wurde ich überall zum gerade in Oaxaca, das ist so, wo der, die Agave angebaut wird, wurde ich immer zum Mezcal-Tasting eingeladen.
Oh Gott.
Also es ist letztendlich wie ein weniger prozessierter Tequila. Ist gerade ein absolutes Trendgetränk in Mexiko. Und da sage ich ja nicht nein. Und da gibt es jetzt noch keine wissenschaftliche Studie dazu. Aber ich kenne ja meine Zeiten. Ich habe ja alle meine Marathonzeiten aufgezeichnet. Und ich bin nach einem Tequila, nach einem Mezcal-Tasting am nächsten Tag statistisch gesehen schneller gewesen.
Hä? Okay. Echt? Also vor dem nächsten Berlin-Marathon vielleicht, dass wir Mezcal. Dann keine Bananen an unsere Gäste geben, die laufen, sondern ein Mezcal-Tasting.
Naja, aber das wäre doch eine gute Idee. Ich meine, der Philipp war letztens bei uns zu Hause, ein Freund von uns. Und mit dem und dem Robert machst du ja immer so verrückte Sportgeschichten. Wäre ja eigentlich also, eine Idee.
Jetzt verrückte Sportgeschichten zu sagen, wäre
ihr habt ja den sehr berühmten Tribiner Triathlon gemacht.
Wir haben tatsächlich, ich habe auch überlegt, ob ich den Pokal mitbringe. Weil wir haben zur Corona-Zeit, hat der Philipp einen Triathlon organisiert für uns drei. Weil wir wollten eigentlich die Jedermann-Distanz in Hamburg machen. Und dann ging das ja nicht wegen Corona. Und dann hat der Philipp gesagt, ich organisiere was. Und dann sind wir durch den Siedener See geschwommen. Waren einen Kilometer ungefähr.
Und ausgerechnet haben sie wie Profis, muss man dazu sagen.
Also muss man dazu sagen. Dann sind wir 50 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Also mit dem Gravelbike durch Brandenburg. Und sind am Schluss 5 Kilometer gelaufen. Und ich muss es hier nur der Form halber erwähnen, ich bin der Älteste, mit Abstand der Älteste, also ich bin 10 Jahre älter als der Philipp und ich habe mit grandioser Zeit gewonnen und habe den Pokal, also Philipp hat sogar einen Pokal gemacht und wir werden dieses Jahr, Ende dieses Jahres wird es eine Wiederholung geben, weil es ein Wanderpokal, also vielleicht kannst du mir dann noch den einen oder anderen Tipp geben.
Das ist, ja, und also wenn ich in Berlin bin, mache ich auch gerne mit.
Okay, also dann wissen wir aber schon, wo der Wanderpokal hingeht.
Ja, wahrscheinlich.
Naja, ich hab ja kein Zuhause.
Wie, du hast kein Zuhause?
Ich lebe seit 2017 auf Reisen.
Echt?
Ich habe meine.
Gar keine, nichts?
Nee. Ich habe ja letztendlich auf dem Oktoberfest ist meine Sportkarriere gestartet.
Das ist ein guter Start.
Ich habe ja im Vertrieb gearbeitet. Mein damaliger Chef, der hat ein bisschen zu viel getrunken gehabt. Dann habe ich ihm erzählt, ich würde gerne einen Weltrekord machen. Er hat gemeint, fantastisch, ich sponsere dich. Und dann habe ich das Jahr darauf die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad aufgestellt. Und danach habe ich mich dann selbstständig gemacht als Abenteurer. Und am Anfang habe ich ja nichts verdient. Das ist, hat mich immer 2 Jahre habe ich gebraucht, bis ich davon anständig leben konnte. Und bin dann da erstmal auch ins Zelt gezogen und bin auf Reisen gewesen. Und mittlerweile gefällt mir aber der Lebensstil so gut, dass ich bis heute kein Zuhause habe. Ich habe jetzt natürlich eine Meldeadresse und einen Firmensitz in der Schweiz. Mein Vater macht mein Backoffice, aber ich bin 365 Tage mehr auf Reisen. Das heißt, ich habe auch keinen Ort, wo ich jetzt den Pokal lagern könnte. Das heißt, ich kann ihn gerne hier in der Lobby dann ausstellen.
Ich wollte gerade sagen, den können
der
wir
bleibt
ja dann
schon hier.
Das ist ja kein Problem.
Das machen wir. Aber sag du, jetzt, ich habe gar nicht gesehen, bist du mit einem riesen Koffer dann angekommen oder?
Nee, nur ein kleiner Rucksack oder ein größerer Rucksack. Letztendlich die Logistik ist schwierig, weil ich ja quer durch Deutschland, ich habe so 6-7 Vorträge pro Woche aktuell. Und ich habe in München, in Stuttgart und der Schweiz bei Freunden und Familien jeweils einen Rucksack stehen. Ich muss immer vorausplanen, genau, bin ich jetzt in den nächsten 2 Wochen Fahrrad fahren oder in den Bergen, was brauche ich an Ausrüstung? Und muss dann immer vorausplanen und habe die Sachen dabei.
Wow.
Gott, das ist so ganz fern von
Jennys Leben.
Ja, voll. Wobei ich auch, also ich bin niemand, der von allem ganz, also so extrem viel haben muss oder so. Um Gott, finde ich, da habe ich mich sehr gut gebessert. Aber es ist so, man braucht doch einen Ort, zu dem man immer wieder zurückkommen kann, wo man so so die wichtigsten Dinge im Leben hat. So Bilder oder, ne, die auch einen emotionalen Wert haben.
Also ich hab bei meinem Vater im Keller natürlich ein paar Sachen liegen, also zum Beispiel meine Babagamp-Mütze aus Mexiko oder das erste Radtrikot von meinem ersten Weltrekord, so Erinnerungsstücke liegen
da. Ja, genau,
sowas. Die letzten Jahre hat mir das nicht gefehlt, eine Homebase, aber mittlerweile merke ich schon, ist jetzt 5 Jahre, ich bin jetzt auch 35, werde auch älter, ich will in der Zukunft auf jeden Fall schon eine Homebase haben, wo ich dann einfach, dass ich dann ein halbes Jahr auf Weltreise bin und ein halbes Jahr in Europa. Und das wird aber eine mobile Homebase, nämlich ich plane Vanlife. einfach ein Camper-Van, weil ich möchte ja auch mehr als nur mein Fahrrad haben. Das soll dann so ein Adventure-Van werden, wo dann Platz für zwei Fahrräder, ein Kajak, ein Paragliding-Schirm und alles Kletterausrüstung, Skier und so drin ist. Und dann kann ich da einfach hin, was Schönes. Zwischendrin ein paar Vorträge und das ist für mich gute Work-Life-Balance.
Wahnsinn. Krass. Was wäre das dann, so ein alter Unimog umgebaut?
Bin ich jetzt noch am Schauen. Also ich habe natürlich auch Kontakte in gute Kontakte auch zu Automobilfirmen, weil ich einfach über Vorträge viele kenne. Mhm. Und da muss man mal schauen, was sich ergibt.
Ach, aber spannend. Ist es, also wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, du hast deine Homebase und bist dann in einem Van oder Camper oder Unimog oder was auch immer, ist es für dich dann nicht anstrengend, so wenn du sagst, ach Mensch, heute will ich mal lecker Pasta kochen und dann musst du da so erstmal die Herdplatte rausholen oder irgendwas hochklappen, bis du dann deinen Topf aufsetzen kannst, dann kochst du Nudeln in einem Topf, dann musst du den Topf spülen, weil du dann die Soße noch machen musst. Das für mich ist das alles super anstrengend.
Für dich hört aber, sich so an, als würdest du immer kochen.
Naja, das war jetzt das einfachste Beispiel. Ich schaue dir oft zu. Nee, aber weißt du, was ich meine? So, wenn man eine Wohnung hat, dann hat man eine Küche, da steht schon alles, dann macht man die Schublade auf, stellt den Topf drauf, fertig.
Ja, am Ende nichts ist perfekt, aber ich koche auch gerne, wenn es halt irgendwie möglich ist. Ich habe meistens aber keine Küche vor Ort und bin auch so viel in aller Welt unterwegs. Und das ist so mein Luxus. Ich gehe sehr gerne essen und auch in exotischen Küchen. Ja. Also ich probiere einfach gerne was aus. Ja. Und wenn ich dann unterwegs bin, draußen in der Natur, wenn ich mich vor mein Zelt setze oder dann vor einen Van und habe einen Sonnenuntergang und genieße mein Essen, dann das schmeckt Pasta mit Tomatensauce auch gut, weil die Aussicht einfach dann für den Mangel an Gewürzen entschädigt. Und das mache ich super gerne. Und
ja, ich bin mal gespannt, ob ich meine Meinung ändere. Wir fahren dieses Jahr das erste Mal Campingurlaub, aber mit einem Supercamper, mit Klo und Dusche.
Campingmobil, genau.
Campingmobil.
Durch Italien.
Und ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass das, also ich kann das verstehen, dass es so toll ist, an anderen Orten zu sein und jeden Tag woanders zu sein. Aber ja, ich finde es echt faszinierend. So diese Freiheit und...
Man hat ja dann auch weniger Verantwortung für Dinge, ne? Also wenn du wenig besitzt, in Anführungsstrichen, also wenn du dann hast du weniger Verantwortung und musst dich um weniger kümmern auch. Ist ja auch irgendwie befreiender wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Also ich bin, wenn ich draußen im Zelt bin, auf meinem Fahrrad und in Bergen unterwegs, da bin ich frei und da habe ich meinen Kopf frei. Da bin ich auch kreativ, da habe ich meine besten Ideen. Und für mich ist es auch der Ausgleich. Ich meine, ich mache jetzt aktuell die nächsten Monate vor allen Dingen Firmen-Events, Vorträge. Da bin ich ja unterwegs und in Konferenzen, in Hotels. Und dann in der Natur zu sein und auch im Zelt zu leben, das ist, da ist der Kopf frei, da fehlt mir nichts. Und klar, manchmal ist es nicht so luxuriös und fehlt ein bisschen an Komfort, aber das macht mir überhaupt nichts, sondern im Gegenteil, das wunderbar.
Wenn du jetzt so zurückblickst, was war so die schönste Essensempfehlung auf deiner Reise? War das dann doch irgendwie ein Supermarkt oder hattest du irgendwo ein Restaurant, wo du sagst, boah, da weiß ich jetzt noch, das war so toll?
Ja, da habe ich auch, ich habe zwei Essen, an die ich mich auf jeden Fall erinnere. Das eine, ich bin beim Schwimmen einmal in den Sturm geraten. Ich war gerade bei einer Querung und musste zurückschwimmen. Das war irgendwie so 3 Kilometer vor der Küste und dann kam ein Sturm auf und ich bin zurück. Das war Nebensaison, also das ist in Kroatien alles zu. Und dann war ein Haus auf so einem Felsen, wo ich dann hin bin. Die beiden Bewohner haben mich schon erwartet. Ich habe gewusst, der kommt sowieso zurück. Und dann bin ich da hin und ich habe dann da drei Nächte übernachten dürfen. Und der Besitzer, der Toni, der ist ein ehemaliger Michelin-Sternekoch mit Restaurants in New York und Paris und Wien. Und der hat mich dann 3 Tage mit einem besten Essen meines Lebens da bekocht, mit frischem Fisch und allem, und bis ich wieder aufgepäppelt war und es weitergehen konnte. Das ist so die Situation. Es ist einfach so, ich bin auf dem besten Felsen von ganz Kroatien gestrandet.
Ja, aber echt.
Und das Zweite war natürlich in Mexiko. Vor allen Dingen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Chile en Nogales. Mhm. Das ist so eine gefüllte Chili mit so Walnuss und Cremesoße und Granatapfel. Mhm. Gibt es immer nur im August, September in Puebla. Und unglaublich lecker.
Aber scharf?
Nee, das ist nicht scharf.
Okay.
Und es gibt natürlich auch exotische Dinge. Also ich habe in Mexiko auch natürlich, also Heuschrecken ist ein Klassiker, auch verschiedene Würmer gegessen. Und man hat mir den Ratteneintopf angeboten.
Oh, angeboten? Was? Hast du ihn auch gegessen? Oder?
Also da kam mir so eine Gruppe von Läufern entgegen, die haben gewartet und waren schon ganz aufgeregt. Die haben gesagt, ja, das sind 10 Kilometer, sind wir bei uns im Dorf und wir haben eine lokale Spezialität, den Ratteneintopf. Und da schwimmt eine Ratte oben drauf und die schwimmt halt in der Suppe rum. Und
geht die noch nicht?
Nee. Aber sie hat wohl noch mit Schwanz und Füßen und allem alles dran. Also die wird komplett verwertet. Und ist anscheinend eine gesunde Feldratte, aber wenn da mal im Restaurant eine durch die Küche rennt in Mexiko, ich weiß nicht, ob die dann nicht auch im Topf endet. Und auf jeden Fall haben die schon ganz begeistert und haben gemeint, Jonas, unsere Frauen, die bereiten es schon für dich vor. Und dann sind wir da angekommen, dem Ort, und der Ratteneintopf war noch nicht fertig und ich hatte leider so einen strengen Zeitplan.
Ja.
Das ist aber sehr schade.
Ach, Wahnsinn.
Ja, wobei man, also ist ja... Letzten Endes ist es genauso Fleisch wie... Wahrscheinlich würden wir, wenn wir verhungern würden, würden wir auch eine Ratte essen.
Ja, das auf jeden Fall.
Wahrscheinlich. Vielleicht schmeckt ein Ratten ja auch ganz lecker.
Ich habe in China gelebt lange und ich weiß noch, da ging es um Thema Schlangenessen. Und da habe ich dann tatsächlich auch mal Schlange gegessen, was ich gar nicht so exotisch fand, als ich es dann gegessen habe. Aber so das Krasseste war eigentlich, dass ich... mich getraut habe, meine chinesischen Köche zu fragen, wie das ist mit Hund. Also weil das ja für uns unvorstellbar ist, einen Hund zu verspeisen. Und der Koch, der sagte dann ganz entsetzt zu mir, nein, Chef, Hund, nein, nein. Und habe ich gedacht, okay, jetzt hast du was Falsches gesagt. Und dann fügte er bei, sagte, Hunde werden jetzt zu der Jahreszeit nicht gegessen, das isst man, wenn es kalt draußen ist, weil Hundefleisch wärmt. Und das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, also es ist andere Kulturen.
Ja, glaub, aber du hast auch schon sehr viel gegessen.
Weil ich irgendwo auch interessiert bin
dran. Ja, klar.
Also man hat ja dann irgendwie doch den Reiz.
Also es ist auch mit Hund, letztendlich, ich habe früher auch einen Hund gehabt, deshalb bin ich jetzt auch kein Fan von Hundefleisch, aber es ist im Kopf. An sich ist es ein Tier wie viele andere auch und
ja.
Kann ich mir durchaus vorstellen, wenn man das vom Kopf her überwindet, dass der auch gut schmeckt.
Ja, wenn er gut zubereitet ist.
Ja.
Ja, ich jetzt nicht. Ich esse nämlich gar kein Fleisch. Dementsprechend ist es auch, der Hund wäre ein No-Go für mich. Vielleicht, wenn es ums Überleben ginge, aber ich glaube, selbst dann würde ich eine Alternative suchen und irgendwie an einem Baumrinde essen oder so.
Das Baumrinde? Weiß ich
ja,
nicht, ob
das ist mir jetzt eingefallen, weil ich den Baum gesehen habe. Keine Ahnung, da sind bestimmt auch Nährstoffe drin. Das ist schon, ich weiß nicht.
Hast du dir vorher Gedanken gemacht? Ich meine, du bist durch Sibirien gefahren mit dem Fahrrad. Also macht man sich da, oder du hast dir bestimmt Gedanken gemacht, wie die Verpflegung aussieht, wie die Tour aussieht. Klar, du hast viel umplanen müssen, auch wegen Corona.
Oder gab es feste Stops, wo du definitiv eingeplant hast auf der Strecke, da wohne ich dann oder da baue ich mein Zelt auf. Wie war die Planung?
Also man denkt immer, dass in Sibirien die Logistik am schwierigsten war, weil die Distanzen lang sind. Ich bin aber auf dem Fahrrad gewesen, das heißt, ich schaffe einfach viele Kilometer. Mhm. Und letztendlich im westlichen Teil von Russland, da kommt mindestens alle 80, 100 Kilometer ein Straßenrestaurant oder ein Laden. Das heißt, ich komme an 2 oder 3 am Tag vorbei, dann ist es überhaupt kein Problem. Und erst in Ostsibirien hat man dann manchmal auch mal 200 Kilometer bis zum nächsten Restaurant. Aber das schaffe ich immer, es ist immer eine Tagesetappe. Deshalb, ich habe nie einen Tag gehabt, wo ich nicht irgendwo Verpflegung gefunden habe. Die viel größere Herausforderung war das beim Schwimmen, weil ich hatte ja kaum Platz in meinem Floß und konnte für 2, maximal 2,5 Tage Essen einkaufen. Und ich mache halt 12 Kilometer oder so am Tag. Und musste dann irgendwo in den Hafen schwimmen und in den nächsten Supermarkt laufen und wieder zurück ins Wasser. Und das heißt, wenn jetzt der nächste Hafen 25 Kilometer weit weg ist, was auch vorkam, dann sind es zwei Tage Schwimmen. Und wenn jetzt da eine Strömung ist, von der ich nicht weiß, dann sind es 3 Tage. Und dann bin ich hungrig. Also da musste ich ziemlich oft auch rationalisieren und bin dann irgendwie hungrig eingeschlafen.
Boah, Wahnsinn. Also,
dann hast du gar nichts gegessen.
Ich habe dann also Ich sag mal so, wenn ich zwei Tage kalkuliert habe, in zwei Tagen bin ich in der nächsten Ortschaft, da gibt's was zu essen. Und habe gemerkt, okay, hier gibt's eine Strömung, habe ich sofort rationalisiert. Und habe dann halt zum Abendessen ja, zwei, drei Kekse gegessen und dann geht's weiter.
Wahnsinn.
Oh Gott.
Das ist schon sehr, sehr, sehr viel Kopfsache.
Ja, total.
Also wirklich.
So ein Geheimtipp, letztendlich, ich esse alles, was ich finde und so viel wie möglich. Man kann da nicht wählerisch sein, weil es gibt halt nicht überall ein Sternerestaurant um jede Ecke. Ja. Das Wichtige ist, ich bekomme meine Kalorien. Mhm. Und in Russland, in Sibirien, bei der Kälte, wo man einfach noch Fettreserven braucht, um warm zu bleiben, da habe ich immer so ein großes Stück Butter dabei gehabt. Und habe mir da morgens immer einfach ein großes Stück abgeschnitten in meinen Kaffee rein.
Also in Kaffee, ja.
Ich habe es auch manchmal, wo ich dann so wirklich einfach lange Distanz hatte, auch mal so reingebissen und einfach mal morgens zum Frühstücken ein Stück Butter genagt. Ist ja nicht so toll.
Aber das ist doch Bulletproof Coffee, sagt man doch, oder? Ist das nicht sogar so ein super Trend gewesen, so Kaffee mit Butter?
Kaffee mit Butter, ja, irgendwas.
War mal so ein Abnehmtrend, glaube ich sogar, ne? Über Fett, dass man über Fett, ja, ketogene Ernährung ist das, glaube ich. Ja.
Ja,
also bist du deiner Zeit voraus gewesen quasi mit dem Butterblock in der Radtasche.
Ja, aber also jetzt wird mir noch mehr bewusst, weil das ja klar, man muss ja da auch immer was zu essen dabei haben. Also jetzt natürlich keine Ravioli-Dose, weil das wahrscheinlich zu schwer ist und zu sperrig. Aber dann wahrscheinlich war es dann so, dass du dich extrem gefreut hast, wenn du so ein Restaurant besuchen konntest, oder? Weil dann wahrscheinlich Tage dabei waren, gerade wenn du geschwommen bist und dich dann wirklich von Kaffee und Butter ernährt hast und alles, was du so finden kannst, dann hast du dich wahrscheinlich schon gefreut, so einen Teller vorzufinden, wo dann das Essen drauf ist, oder?
Auf jeden Fall. Und ich bin ja bei so viel Sport, wie ich mache, nonstop hungrig.
Ja,
und ich denk immer an Essen.
Boah.
Esse auch nonstop, also ich esse auch irgendwie alle 20 Minuten schiebe ich irgendwas rein, weil was ich so habe, Kekse, Nüsse, Bananen, egal, Hauptsache essen.
Ja.
Und meine Motivation ist immer das nächste Restaurant, das nächste Essen, weil wenn man 120 Marathons rennt oder 460 Kilometer schwimmt, das ist ziemlich, und wenn es hart ist, das ist ziemlich demotivierend, wenn man denkt, was noch vor einem liegt. Daher in meinem Kopf, ich breche das Ganze, das große Ziel in viele kleine herunter.
Mhm.
Und brauche immer was Schönes, auf was ich freuen kann. Das heißt, für mich geht es, ich schwimme oder laufe oder renne immer zum nächsten Restaurant.
Ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, wir sind jetzt im Wasser und du schwimmst, kommst du da in so eine Art Meditation? Oder dass man einfach nur noch schwimmt? Oder gehen deine Gedanken dann, oh, was... Vielleicht habe ich Glück und das hat ein Restaurant, ich habe schon wieder Hunger, oh, so ein Burger wäre jetzt toll, Chips wären toll. Denkt man da oder ist einfach nur das Ziel und man meditiert? Wie ist das?
Gibt es beides. Also es ist ganz viel Selbstbeschäftigung, deshalb ich denke immer über irgendwas nach. Ich plane meine nächsten Projekte und was ich so im Leben machen möchte. Also ich komme von so einem Projekt immer zurück mit ganz vielen neuen, dummen Ideen.
Das ist so verrückt.
Und ich denke sehr viel über Essen nach, weil ich einfach immer hungrig bin. Und so geht es vorwärts. In den Modus, wo man nicht mehr denkt, wo man einfach so in einem Flow ist, der kommt auch vor, klar.
Mhm.
Ist jetzt nicht den größten Teil der Strecke, aber es gibt die Tage, wo ich 50 Kilometer renne und alles ist, also ich habe oft so nach, dass die ersten 25, 30 Kilometer ziemlich locker gehen. Und dann kommt immer so um die Mittagszeit rum oft auch so ein kleiner Durchhänger, wo es einfach wehtut. Und am Abend erhole ich mich aber oft wieder. Also die Kilometer 40 bis 50, die können deutlich leichter sein als die Kilometer 30 bis 40. Und einfach auch, weil ich in den Flow komme. Und das kann auch äußere Umstände haben. Also manchmal, in Mexiko hatte ich das manchmal, ich bin den ganzen Tag gerannt durch die Hitze und dann kommt so ein richtig heftiger tropischer Regenschauer und alles ist überschwemmt. Aber ich bin im Flow. Und weil einfach so ich bin genau da, wo ich sein will. Und da tut auch nichts mehr weh. Man denkt nicht mehr, sondern man rennt einfach nur. Ich meditiere nicht, aber das Ergebnis ist dasselbe. Also ich bin vom Kopf her in einem meditativen Zustand.
Ja.
Sag mal, würdest du gerne mal in Hawaii an den Start oder bist du schon mal in Hawaii gestartet bei der Weltmeisterschaft?
Ich habe noch nie einen Triathlon-Rennen, einen Wettkampf gemacht. Ich habe mal, ähnlich wie ja auch, meinen eigenen Home-Triathlon gemacht. Das war letztendlich, bevor ich denn zum Ironman um die Welt, dem Triathlon um die Welt aufgebrochen bin, habe ich mir gedacht, ich sollte doch einmal die Ironman-Distanz machen. Und ich war gerade im Fahrradurlaub, also Bikepacking mit dem Gravelbike in Schweden und habe dann morgens auf Google Maps geschaut, habe so ein Zelt am See gezeltet. Das sieht so ungefähr nach 4 Kilometern aus, hier einmal über den See. Bin dann da morgens über den See geschwommen und habe mein Zelt zusammengepackt, bin 180 Kilometer Bikepacken gewesen und habe dann am neuen See mein Zelt aufgeschlagen und bin noch einen Marathon Trailrunning gemacht. Und da war ich so 15 Stunden unterwegs. Also das war auch nicht auf Zeit, sondern einfach mal an einem Tag die Distanz machen. Persönlich, mich reizt Hawaii überhaupt nicht, weil mir geht's ja, ich bin Leistungssportler auf der einen Seite, klar, aber ich bin viel mehr Abenteurer.
Mir geht's, Wettkämpfer, oder?
Mir geht's um die Erlebnisse. Und das sind ferne Länder, es sind unvorhersehbare Dinge, es ist Natur und ein Wettkampf nimmt das immer raus. Also ein Wettkampf ist organisiert und das heißt, er versucht das Abenteuer einzuschränken, soweit es irgendwie geht. Daher, ich gehe gerne mal schwimmen, radeln und laufen in Hawaii, aber ich mache das lieber selbst als in einem organisierten Wettkampf.
Ja. Gibt es ein Lieblingsziel für dich, ein Lieblingsreiseziel?
Also mein Lieblingsort auf der Welt, ich habe lange Schwierigkeiten gehabt, einen zu finden, weil es einfach so viele spektakuläre Orte gibt. Mittlerweile, klar, Mexiko, weil einfach mit dem ganzen Drumherum und den Leuten, das war unglaublich. Ja. Und die peruanischen Anden. Mhm. Ich bin 2019 auf 6 Wochen auf Andenexpedition in Peru gewesen mit dem Fahrrad. Und das war einfach unbeschreiblich, die 5000 Meter Pässe mit dem Fahrrad, man ist so umgeben von dieser gigantischen Bergkulisse und die Menschen dort leben einfach auch noch traditionell als Inkas, das ist, das ist einfach ein ganz anderes Umfeld, das ist für mich der schönste Ort, wo ich bisher war. Ein Ziel, wo ich noch nicht war und unbedingt hin möchte, das ist die Antarktis. Mhm. Unter anderem, aber das ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste mal so eine Art Arktis-Querung auf Langlaufskiern zu machen.
Auf Langlauf, dann weg vom Fahrrad, dann auf...
Ja, geht ja nicht auf dem Fahrrad, aber mit Langlaufskiern...
Ja, nee.
Also Fahrradfahren wird immer meine Lieblingsdisziplin bleiben, aber ich probiere gerne neue Dinge aus und daher bin ich auch offen für andere Disziplinen.
Stark. Du hast ein neues Fahrrad jetzt. Was mit dem alten passiert? Was hast du mit dem, ist das im Museum oder?
Also mein altes Fahrrad habe ich meinem Vater zu Weihnachten geschenkt. Genau, und das davor habe ich meinem Bruder geschenkt. Also die Fahrräder, die sind nach sowas auch, ich fahre ja 50.000 Kilometer im Jahr, die letzten Jahre. Jetzt letztes Jahr war es ein bisschen weniger, aber dafür in Russland im Winter. Da sind die auch fertig nach einem Jahr bei mir oder nach zwei. Mhm. Und trotzdem hänge ich natürlich auch so ein bisschen dran. Ich habe ja... Mein letztes Fahrrad hieß Esposa, das ist Spanisch und heißt Ehefrau. Da kann es dann schon in der Familie bleiben. Und mein Vater fährt es jetzt. Für ihn ist es nach wie vor vollkommen ausreichend.
Ja, das ist doch cool.
Ja, ich denke, dass man da auch so dran hängt, ne, wenn man sowas.
Ja, du hast ja.
So viele Kilometer auf dem Sattel gesessen und den Lenker in der Hand gehabt und so. Das ist schon total spannend.
Ja.
Und aber dein neues Fahrrad hat es auch schon einen Namen, oder?
Genau, ich habe jetzt ein Scott. Edict Gravel als mein Hauptbike. Das heißt La Amante. Also ist auch Spanisch und heißt die Geliebte. Ich habe immer eine sehr innige Beziehung mit meinen Fahrrädern und sowas Schönes wie ein tolles Fahrrad muss natürlich auch weiblich sein, klar.
Oh, schön.
Das finde ich sehr aber sehr gut, ja. Das ja
vielleicht muss ich meinem Fahrrad auch noch einen Namen geben.
Ja, du gibst deinen Ding nie Namen. Bei mir hat auch mein Fahrrad heißt Kit, weil ich früher total gerne Knight Rider angeguckt habe und mein Fahrrad ist schwarz. Also so matt-schwarz, deswegen heißt es Kit. Mein Auto heißt Flitzy/Bob, weil das Kennzeichen Bob ist. aber eigentlich heißt es Flitzy, aus Überzeugung habe ich es Flitzy genannt. Und Philipp gibt seinem Zeug nie Namen. Ich finde das so
vielleicht
langweilig.
Gehört das noch dazu, ja.
Ja, du musst deinem Fahrrad einen Namen geben. Wir überlegen uns da heute Abend was.
Okay.
Da bin ich gespannt, was rumkommt. Aber auch was Weibliches.
Okay, da bin ich mit einverstanden.
Aber was Elegantes, weil dann ist es ja auch matt-schwarz.
Ich glaube, der Vettel hat seine Autos auch immer, Frauennamen seinen Formel-1-Autos gegeben. Also ist schon was dran. Gibt es ein Hotel, wo du sagst, das ist die wenige Zeit, wo ich mal im Hotel war, aber das ist so was ganz Besonderes, wo ich mich immer gerne zurückerinnere und wo ich immer wieder mal gerne hin würde?
Ja, da gibt es ein paar weltweit, definitiv. Es sind immer Hotels, die anders sind. Also es geht nicht darum, das allerbeste und teuerste Fünf-Sterne-Hotel ist das Beste. Mhm. Im Gegenteil, Ketten, finde ich, sind standardisiert. Die sehen, wenn es in Shanghai genauso aussieht, das Hotel wie in Deutschland. Ich bin ja unterwegs, um zu reisen. Und da habe ich in Mexiko war ich mal in so einem alten, es war einfach in die Natur reingebaut, im Regenwald. Und man ist draußen und man hat die Geräusche von der Natur und ist da, es ist praktisch wie Zelten mit Luxus. Und das ist natürlich unglaublich toll, sowas.
Weißt du den Namen noch?
Nee, den Namen weiß ich nicht mehr. Das war in Chiapas, in dem Bundesstaat.
Okay.
Aber wunderschönes Hotel. Ansonsten, ich bin jetzt in Hamburg demnächst eingeladen in einem Kranhotel.
Davon habe ich gelesen.
Das ist im Hamburger Hafen und es ist in einem Kran reingebaut. Und das ist einfach auch ein Erlebnis.
Ja.
Das ist ein kleines, enges Zimmer. Aber es ist in einem Kran, es ist anders. Ja. Und genau das ist der springende Punkt für mich. Ich möchte Hotels, die anders sind.
Wo du noch was erleben kannst, Abenteuer erleben
genau,
kannst.
Genau, genau. Ja. Also ich stelle mir immer die Frage, was hast du erlebt, woran du dich erinnerst, wenn du alt bist? Und klar ist es ein luxuriöses Hotel, fühlt man sich komfortabel und alles. Aber wenn das genauso ist wie alle anderen, wo ich war, auch, dann erinnere ich mich da nicht dran. Ja, dann ist es schön für den Moment, dann ist es vorbei. Und wenn ich ein Hotel habe, was außergewöhnlich ist, dann erinnere ich mich dran.
Ja, es ist so lustig. Ja. Wir haben letztens haben wir auch über einen Urlaub gesprochen. Wir waren mal auf den Seychellen und da haben wir... Das war totaler Erholungsurlaub, nur am Pool und am Strand und das war's so ungefähr. Und dann hier, ich kann das für Wochen und Philipp wird dann irgendwann unruhig und will irgendwas erleben und irgendwas machen. Ich sagte, okay, dann machen wir halt irgendeine Tour. Und dann haben wir leider den Fehler in Anführungsstrichen gemacht, dass wir das Hotel gefragt haben, was man so machen kann, die uns natürlich dann direkt in so eine Touri-Tour gesteckt haben. Und wir dann mit so einem Katamaran, ja. So ein Speedboot auf diese Raffaello-Werbungsinsel, ich weiß noch nicht mehr, wie sie heißt.
La Digue,
genau. Hingekuttert wurden. Dann mit einem Auto da an irgendeinen Kokosnuss.
Die besonderen Kokosnüsse von...
Genau.
Wie hießen die denn? Die
haben auch wahrscheinlich La Digue-Kokosnuss oder so. Naja, auf jeden Fall wurden wir dann dahin gekarrt, dann sind wir eine Runde durch diesen Kokosnusswald gegangen und dann hatten wir noch Freizeit, dankend, und dann ging es schon wieder zurück.
Und in der Freizeit haben wir die Chinesen beobachtet,
genau.
Die ja ihre Hochzeitskleider überall hin mitnehmen auf der Welt, um Fotos zu machen, ja. Um Hochzeitsfotos nachzustellen. Hast du bestimmt auch auf deinen Reisen schon einige gesehen. Ja. Und mich fasziniert das immer wieder aufs Neue. Und es war natürlich La Digue, da war jeder Felsen, überall stand ein anderes chinesisches Pärchen und hat Hochzeitsfotos gemacht.
Aber du darfst die netten russischen, das russische Paar nicht vergessen, weil die haben, und das war ein Lifesaver, denn... Warum ich das jetzt angefangen habe zu erzählen, ist, das war so absurd, diese Reihe, also diese Exkursion, die wir da gemacht haben, und aber gleichzeitig so lustig, dass wenn wir an den Urlaub denken, denken wir immer an dieses Erlebnis. Weil dieses Speedboot war wirklich schnell und es war sehr wellig. Es war sehr früh, ich war hundemüde, habe da geschlafen. Gar kein Problem für mich, kann überall schlafen unter allen Umständen. Und auf einmal weckt mich der Philipp auf. Und sagt, hier, du musst aufwachen, du musst aufmachen. Und ich wache auf und rieche schon, alles hat nach Erbrochenem gerochen. Und dann sehe ich schon die Fachangestellten, die Stewards, wie die mit Müllsäcken und blauen Handschuhen da durchgehen, die Beutel einsammeln. Und links, rechts, vor uns, hinter uns, überall waren Menschen, die gebrochen haben. Und dann waren wir auch kurz davor, muss man ehrlicherweise sagen, was einfach so eine absurde Situation war. Und der Geruch und alles war einfach schlimm. Und dann hat uns dieses russische Paar vor uns sitzend, die wir dann auf dem Felsen gesehen haben, ein Sakrotantuch gegeben, was wir uns dann an die Nase gehalten haben. Es hat für einen kleinen Rausch gesorgt, auch muss man ehrlich sagen, weil da extrem viel Alkohol oder was auch immer da drin war. Aber es hat geholfen, den Geruch nicht mehr, und somit war einem nicht mehr schlecht.
Es war wirklich absurd.
Aber diese absurde Situation.
Weil einer angefangen hat, dem schlecht wurde.
Ja.
Und durch das, dass der dann angefangen hat zu kotzen, Hat sich der Nächste geekelt und dann musste der auch anfangen. Und dann, das ganze Schiff war dann, also es war unser Erlebnis an die Seychellen.
Ja, genau. Und das, das war so das Abenteuer, in Anführungsstrichen. Das war jetzt kein schönes Abenteuer, aber trotzdem witzig. Und das sind so diese Momente, die halt dann passieren, wenn man eben außerhalb dieses Safe Zone ist, ne? Hotel und alles ist schön und man macht nicht viel und man entdeckt halt auch nichts, ne? Und Das stimmt schon. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich bin echt so ein fauler Mensch. Und du machst mir gerade ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich denke, oh Gott, ich erinnere mich an die letzten 2 Jahre. Was haben wir denn da?
Ja, Abenteuer Corona haben wir nicht. Halt. Corona hatten wir. Ja. Also wir nicht, aber.
Krass.
Hast du Corona eigentlich?
Ich habe es auch schon gehabt, aber nach meiner Reise.
Nach der Reise.
Also ich bin einmal um die Welt gereist und habe aber nie Corona gehabt. Ich meine, in der Adria, die Fischer haben es noch nicht.
Ja.
Und in Russland, in der Wildnis, wenn man da zeltet, dann bekommt man es auch nicht. Und in Mexiko war ich immer draußen. Mhm. Ich habe es dann letztendlich hier in Deutschland bekommen. Ja,
auch wieder zurück war. Das größte Abenteuer überhaupt und bleibst verschont. Und dann beim ersten Vortrag in Deutschland.
Nicht schlecht. Krass, ne? Wir sind noch verschont. Toi, toi, toi.
Also, man weiß es ja nicht. Man denkt auch manchmal so, auch vielleicht hat man es doch irgendwie gehabt.
Oder? Ja, aber wir haben uns immer getestet.
Das stimmt.
Ja.
Aber es ist also, ich muss nochmal nachfragen, auch für den Robert. Der Robert hat gesagt, frag doch bitte mal. Mhm. Der Robert, mein Küchenchef hier, der ist passionierter Radreisender. Also ich glaube, der hat schon 2 oder 3 Touren gemacht, wo er jeweils eine Nacht auch draußen geschlafen hat. Hat sich aber auch schon die volle Ausrüstung gekauft, so wie sich das gehört für einen anständigen Abenteurer. Und der Robert hat gesagt, also er hat am meisten ist so das draußen schlafen. Er liebt im Zelt schlafen. Aber er hat auch unheimlich Angst, natürlich, wie findet man den besten Spot und was mit Tieren, was machst du? Ich meine, in der Wildnis, wie bereitest du dich darauf vor?
Die größte Gefahr, und das ist überall auf der Welt, das sind nicht die Tiere, sondern das sind die Menschen. Und als Radreisender ist es insbesondere der Verkehr, Autos, LKWs, und das ist das Einzige, wovor ich Angst habe. Das heißt, in der Routenplanung einfach aufpassen, einen guten Zeitplan haben, dass man idealerweise nicht in die Dunkelheit kommt und manche Straßen meiden. Ist auch der Grund, ich mache in Zukunft keine Geschwindigkeitsrekorde mehr auf dem Fahrrad, weil da muss man einfach auf die größte, schnellstmögliche Straße gehen. Ich hatte mal kurz vor Moskau auch einen LKW im Seitenspiegel an der Schulter gestriffen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist mein letztes großes Geschwindigkeitsprojekt. Beim Zelten, wenn ich irgendwo in der Wildnis bin, da weiß keiner, wo ich bin, kommt auch keiner vorbei. Also von der Perspektive super sicher. Ich habe in den letzten Jahren, jetzt in Mexiko, habe ich mal natürlich Besuche von Klapperschlangen und Skorpione, Taranteln und so gehabt. Aber die Klapperschlangen, die klappern, bevor sie kommen. Also alles gut.
Ja, aber was machst du dann?
Dann muss man sie respektieren und die hat ja auch kein Interesse an einem. Also die gehen dann weg, sind gefährlich, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und ich habe auch mal in Kanada vor 3 Jahren Besuch von einem Grizzlybären bekommen.
Das ist nicht
die sind dann
Ernst.
Schon ein bisschen, machen letztendlich, wenn man sie respektiert, auch nicht. Man darf ihnen halt nicht zu nahe kommen und auf keinen Fall zwischen Mutter und Kind. Und mein sehr interessantestes Erlebnis, das war in Botswana in Afrika bei meinem Cape-to-Cape-Rekord 2019. Da bin ich, also in Botswana gibt es so ca. 400 Kilometer langen Abschnitt, das ist der, wo die Tiere frei rumlaufen. Ansonsten sind die wilde Tiere, sieht man in Nationalparks und nicht überall auf der Straße, das ist ein Mythos. Aber in Botswana gibt es eben diesen Korridor und da sind mir auch tagsüber, ich habe irgendwie 30 Elefanten gesehen, die da rumgelaufen sind und auch also große Giraffen, Zebras, ist alles frei rumgelaufen. Und die Löwen, die kommen nur nachts raus. Also tagsüber sieht die meiden denn die Straße, die sieht man nicht. Und daher, mein Plan war, ich möchte abends ein Feuer machen, dann neben dem Feuerzelten. Dann kommen sie auch nicht. Aber jetzt hat es am Abend geregnet und mir wurde klar, okay, das ist keine gute Idee, das wird nicht klappen. Weil auch die Elefanten, solange ich sie meide, ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn ich sie in der Dunkelheit nicht sehe, dann kommt man aus Versehen irgendwie zwischen Mutter und Kind und dann war es das. Und ich bin dann schon in der Dämmerung an so einen Polizeicheckpoint gekommen und die haben dann sofort gesagt, sag mal, du spinnst doch, du darfst um die Uhrzeit nicht mehr draußen sein und du kannst hier in unserer Abstellkammer übernachten. Und da habe ich das gemacht Und war auch sehr froh, weil nachts um so irgendwie 1-2 morgens kam dann, gab es einen Krawall, also einfach viel Lärm im Camp, weil ein Löwe ist gekommen und der Wachhund hat dann das Camp verteidigt und der Löwe hat ihn gefressen und ist abgehauen.
Oh Gott, das ist ja fürchterlich.
Ja, aber krass, aber es ist die Natur. Und das ist ja auch das Schöne. Also mein Lebenstraum, kann ich eigentlich wirklich sagen, Lebenstraum, ist noch ein Löwen in der freien Wildbahn zu sehen. Und das werde ich mir auch eines Tages erfüllen. Und
vielleicht sollten wir dann einen Radurlaub mal machen.
Vergiss es. Nein. Das hast du auch mit mir keinen Spaß. Können wir eine Pause machen? Reicht jetzt, können wir was essen?
Sind doch schon 2 Kilometer gefahren.
Genau, das willst du auch gar nicht.
Nein, das stimmt.
Nee, aber das ist, das ist schon... Ich schaue auch ganz viele Löwendokumentationen und solche Sachen und das ist dann schon auch manchmal sehr erschreckend, wenn man dann sieht, wie die Babygiraffen essen oder, ne, aber es ist halt die Natur und wenn die einen Hund essen, ja klar, der hat sein Revier verteidigt, das Revierkampf und dann hat halt der Schwächere verloren.
Zum Glück ist er dann abgezogen.
Aber hast du es mitgehört oder?
Also ich habe es natürlich gehört und der Hund hat auch erst ganz kräftig gebellt und dann halt nicht mehr. Und die Polizisten haben mir dann erzählt, was passiert ist. Und ich dachte, ja, die waren jetzt auch nicht besonders aufgeregt, sondern es kommt halt vor.
Ja.
Wahnsinn. Und dann bist du am nächsten Tag weitergefahren.
Ja, genau.
Bisschen schneller dann. Nee.
Also ich habe dann sehr gut aufgepasst, dass ich nicht mehr in die Dunkelheit komme.
Ja. Krass, ne?
Und dein Zelt, die Ausrüstung, die du jetzt bei deinem letzten Abenteuer hattest, das ist so dein Standard oder bist du da auch immer, klar, du stellst dich auf die Reise drauf ein und... ist das dann durch nach so einer Reise, so ein Zelt? Oder?
Ja, schon. Also ich meine, diesmal habe ich auch verschiedene Zelte genutzt und verschiedene Schlafsäcke, weil Sibirien minus 20 Grad und Mexiko plus 40, brauchen wir dann leicht andere Ausrüstung.
Ja.
Aber die Sachen sind nach einem Jahr bei mir fertig, weil ich einfach so viel unterwegs bin und auch in extremen Bedingungen. Ich kann mein Zelt und mein Schlafsack auch oft einfach nachts ist patschnass und ich kann es ja nicht trocknen und pack's dann nass ein und wieder auf. Stimmt. Und das ist also, man könnte die Sachen besser pflegen, aber es geht halt bei mir einfach nicht. Mhm. Und daher, ich meine, ich krieg's auch von meinen Sponsoren da einfach neue gestellt und reiche es dann meistens in der Familie weiter.
Ach, witzig.
Ich hab da
also macht ihr in der Familie dann auch mal so große Campingausflüge oder ja?
Wir sind ja auch alle Sportler. Also mein Bruder hat auch schon, wir waren 3 Wochen lang so eine 100.000 Höhenmeter Challenge in den Alpen gemacht auf dem Fahrrad. Also er ist auch richtig fit. Und mein Vater, der macht ja jetzt mein Management, aber es kommt eben auch macht auch viel Sport und Abenteuer. Möchte auch einmal um die Welt segeln. Also da ist auch durchaus viel Reiselust vorhanden. Liegt auch in der Familie. Also er hat auch schon mit meinem Opa und meinem Uropa ging das auch schon so.
Würdest du auch so segeln? Also ich habe, meine Mutter hat früher mal gesagt, segeln ist das der Sport oder ist das Abenteuer, wenn ein Paar zusammen segeln kann, dann können die ihr Leben lang zusammenbleiben. Also das habe ich immer irgendwie noch im Kopf, weil das so, man muss so diszipliniert sein auf dem Boot und so. Würdest du das auch gerne machen? Ist das auch so ein Traum von dir mal, um die Welt zu segeln? Oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt schon, habe die Welt ja auch schon mehrmals umrundet, aber immer auf Land. Und das vom Wasser zu sehen, ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung, wenn man dann auch, man kommt an Inseln, da würde man als Fahrradfahrer sonst niemals hinkommen.
Stimmt,
ja. Ich muss aber auch sagen, Segeln, alles im Leben hat seine Zeit. Und Segeln ist die Sportart, das kann ich auch mit 60 noch machen, da ist keine Eile vorhanden. Und ob ich mit 60 noch mit dem Fahrrad unterwegs sein will und im Straßengraben übernachten, das weiß ich nicht. Das ist besser was ich jetzt mache, wenn ich jung bin. Daher für die nächsten Jahre gehe ich vielleicht mal mit meinem Vater segeln, noch mal ein bisschen länger. Aber mein Fokus ist jetzt noch auf andere Sportarten, weil Segeln mir einfach nicht wegrennt. Segeln kann ich immer machen. Auch wenn ich mal eine Verletzung haben soll, dann kann ich immer noch segeln gehen. Daher irgendwann mache ich eine Weltumrundung auf dem Segelboot, aber kann noch ein paar Jahre dauern.
Hilf's genau. Willst du uns erzählen, was so dein nächster Plan ist, dein nächstes Abenteuer?
Also ich mache dieses Jahr verschiedene kleinere Projekte. Also bin jetzt im Sommer in Lappland mit dem Fahrrad unterwegs und mache so eine Winter-Alaska-Expedition. Aber alles so 2, 3, 4 Wochen Projekte, also nichts Wildes. Und mein nächstes großes Projekt ist dann Ende nächsten Jahres geht es los. Es wird wieder eine Weltumrundung. hat so noch keiner gemacht. Also komplett was Neues. Und es ist natürlich auch streng geheim.
Okay.
Jetzt waren wir schon
ganz gespannt.
Oh, was wird es sein?
Wir werden uns überraschen lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt ist erstmal Filmpremiere, richtig? Die nächste Woche fängt es an?
Genau, der Film kommt, er hat am Montag die große Premiere in München. Und er ist auch hier in Berlin. Am Mittwoch ist er hier in Berlin.
Im Zoopalast, ne?
Genau, ja. Und dann ab dem 19. Mai ist er deutschlandweit in den Kinos. Also da bin ich jetzt auch viel unterwegs natürlich beim Film vor Ort. Und dann kommt jetzt noch ein neues Buch raus und ich halte viele Vorträge, auch öffentliche. Und da bin ich, sag ich mal, die nächsten Monate sind andere Abenteuer. Aber eben die Zeit für jetzt sowas ganz Großes ist dieses Jahr schwierig, ist aber vollkommen in Ordnung, weil ich war jetzt 14 Monate unterwegs, ich brauche auch eine Erholung, eine Pause und mache jetzt die nächsten Monate eben Buch, Film und Vorträge und dann geht's mal ein bisschen nebenbei Sport und dann geht's nächstes Jahr, ist dann der Fokus wieder ein anderer.
Hast du den Film selber schon gesehen?
Ich habe ihn noch nicht die Endfassung gesehen, ich habe den Rohschnitt gesehen. Okay. Fällt mir sehr gut, aber die Endfassung, die sehe ich dann im Kino das erste Mal.
Stark.
Sag mal, ich habe auch zwei Fragen an dich. Die eine Frage ist auch so ein bisschen egoistisch, die stelle ich aber als zweites. Die eine Frage ist, die mich wirklich beschäftigt hat, sag mal, wie kommt man auf diese Idee, Extremsport zu machen? Also warst du als Kind schon eher der Ausdauersportler und eher der, alleine Sport gemacht hat, oder hast du mal Fußball gespielt oder wie kam das alles?
Also als Kind habe ich vor allen Dingen Teamsports gemacht, aber mein ganzes Leben Sport. Ich habe Eishockey gespielt und dann lange Zeit Handball und habe dann irgendwann bin ich dann gewechselt zum Fahrradfahren. Und also dann schon auch Einzelsport. Aber gerade Fahrradfahren ist ein Sport, der in der Kindheit schon deutlich, deutlich disziplinierter und strukturierter ist, als wenn man jetzt Fußball spielt. Das ist einfach mit Trainingsplan und 15 Stunden plus die Woche zu trainieren. Daher, ich komme schon aus dem Leistungssport.
War Bahnrad oder
auf der Straße? Rennrad, Straßenrennen, ja.
Okay.
Und mit meiner Familie, also mein Vater hat uns immer raus in die Wildnis genommen. Meine ersten Erinnerungen sind in den Bergen und es war schön. Also das Abenteuer war auch von Anfang an mit dabei. Und ich bin dann damit 17 aufgehört mit Rennen und Leistungssport. War auch eine Entscheidung wegen Studium einfach. Ich hatte auch nicht mehr Lust so auf Radrennen am Ende, muss ich auch ganz klar sagen. Und habe dann erstmal 2 Jahre während dem Studium einfach so um mich fit zu halten und Spaß zu haben, bin ich geradelt und dann war ich im Auslandssemester in Singapur und habe viel Freizeit gehabt und wollte die Welt sehen, aber hatte kein Geld als Student. Ich habe gedacht, warum nicht mit dem Fahrrad einmal um die Welt radeln? Da habe ich das während meinem Studium habe ich dann eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht. Und danach kam so die Frage, ich komme ja aus dem Leistungssport, jetzt habe ich das große Abenteuer entdeckt, kann man das beides nicht kombinieren? Und wenn man das macht, dann kommt so die Frage bei raus, wie schnell kann ich eigentlich einen Kontinent durchqueren? Und dann habe ich halt gemacht, ja.
Oh, geil, ey. Das ist echt Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Also, Knaller. Jetzt meine Egoistenfrage. Ich mache gerne Sport und fühle mich danach immer sehr gut. Aber weißt du, was mein Problem ist? Wie wahrscheinlich da draußen, die uns jetzt zuhören, den meisten wird so gehen. Was hast du für einen Tipp, den inneren Schweinehund zu überwinden? Also ich denke immer so, damals, wo ich Sport gemacht habe, da habe ich mich richtig gut gefühlt, da war ich fit, da war ich in der Früh um 8, war mein Gehirn schon angeknipst, körperlich habe ich mich wohler gefühlt, mein Hirn und mein Körper waren eher im Einklang und ich weiß, dass es mir gut tut, aber ich bin einfach stinkefaul.
Also da gibt es viele Dinge, die wichtig sind. Zum einen, man sollte sich eine Gewohnheit daraus machen. Also man schafft einfach Habits. Das heißt, ich gehe fast jeden Morgen um 6 Uhr joggen. Und
jeden Morgen?
Oder 6 Uhr, 6.30
Uhr.
Ja, so 5-6 Mal die Woche, ja. Und ich mache das gerne morgens, einfach als guter Start in den Tag. Und das ist das erste Mal oder die ersten Male, wenn man dann aufwacht und dann gleich raus, dann kostet es vielleicht ein bisschen Überwindung. Wenn man es 10-mal gemacht hat, dann kostet es keine Überwindung mehr. Dann ist es eine Routine, dann ist es eine Gewohnheit geworden.
Nach 10-mal schon?
Bei einem vielleicht ein bisschen anders als beim anderen, aber bei mir geht es ziemlich schnell. Es wird einfach irgendwann eine Gewohnheit. Und daher, für die Leute, die ein bisschen Probleme haben, die Motivation zu finden und dran zu bleiben, feste Zeiten zu setzen und eine Gewohnheit rauszumachen. Hm. Und dann, ganz wichtig natürlich auch, das Ganze mit Humor zu sehen, Spaß zu haben.
Ja.
Also ich habe keinen strukturierten Trainingsplan, sondern mal laufe ich 8 Kilometer, mal 10, mal 15, mal gehe ich radeln und so. Also das Hauptsache ist, ich mache Sport, Hauptsache ich bin draußen. Das heißt, ich bin persönlich jetzt kein Fan von im Fitnessstudio auf einem Laufband zu rennen oder auf der, im Stadion meine Runden zu drehen, sondern jetzt hier in Berlin zum Beispiel, dann gucke ich mir halt irgendwie eine Strecke an der Spree entlang, wo ich ein bisschen auch was sehe und ist was anders. Und so diese das Abenteuer in den Alltag reinbringen und indem man neue Wege sucht, das ist für mich unglaublich motivierend.
Ich werde das umsetzen.
Also ab morgen 6 Uhr, ich wecke dich dann.
Morgen? Nee, morgen kann ich gar nicht. Morgen musst du das Auto wegfahren, dann muss ich mit dem Hund Gassi gehen.
Kannst ja vorher gehen.
Das ist für mich auch schon Sport, in der Früh mit dem Hund spazieren zu gehen.
Das stimmt.
Das ist Walken.
Das ist schon richtig.
Wenn ich ein bisschen
Sport.
Schneller gehe, ist es fast schon Walken.
Jonas, wir haben noch eine Kategorie bei uns im Podcast. Du hast gestern die Ente gehabt und zum Schluss bekommt man immer den Glückskeks. Und uns gehen die Sprüche aus. Deswegen wollen wir von dir jetzt noch einen Glückskeks-tauglichen Spruch.
Wie genau soll ich mir einen Glückskeks-Spruch vorstellen?
Das kann ein Motivationsspruch sein, eine Lebensweisheit, was du...
Gut, da habe ich was Gutes, ja. Das Schwerste ist immer, an die Startlinie zu kommen.
Das unterschreibe ich.
Ja. Absolut. Und
damit meine ich genau auch das, mit dem um 6 Uhr morgens joggen zu gehen.
Ja.
Das Schwerste ist, diese ersten 10 Tage oder 10 Einheiten durchzuziehen. Und danach hat man die Gewohnheit. Und danach ist es auch nicht mehr so schwer. Aber
das ist so richtig.
Einmal so raus aus der Komfortzone zu kommen. Einfach mal tun. Das ist das Schwerste.
Das hatten wir. Vor Corona hatten wir eine Hochzeit. Da warst du 3-mal beim Sport in der Woche und ich 2-mal die Woche. Und es war so normal. Und wo ich dann geschäftlich auf Reisen war, hat mir das so gefehlt, dass ich sogar im Ausland in irgendeinem Studio, also wir haben so Spinning-Kurse, machen wir gerne. Und habe dann sogar im Ausland in New York mir ein Studio gesucht, wo ich hingehen kann, damit diese Befriedigung auch da ist. Und bei Hunden sagt man, das ist mir gerade noch eingefallen, dass die einen neuen Trick oder ein Kommando lernen, müssen sie 66 Mal wiederholt haben, Minimum, um es wirklich abrufen zu können. Und ist klar, wir sind ja auch, unser Gehirn ist ja ähnlich strukturiert. Wahrscheinlich muss man
nicht. Wie vom Hund, ja, bei manchen schon, das stimmt.
Also ich merke, nachdem ich jetzt wirklich Fachwissen habe in Hunderziehung, merke ich, dass man ganz viel bei Menschen anwenden kann und die es noch nicht mal mitkriegen.
Oh Gott, ich werde jetzt erzogen wie ein Hund hier, Wahnsinn.
Also das stimmt absolut. Also da gibt es ja auch viele, viele Studien zu dem Thema.
Ja.
Also der Fachbegriff wäre positiv Reinforcement. Dass man, wenn man, das ist eben auch so ein großes Problem beim Extremsport. Ganz viele Leute, die geben auf oder scheitern, wenn man jetzt sich das Ziel setzt, ich möchte jetzt 300 Kilometer radeln und man hört nach 150 auf, weil es alles wehtut, und dann macht man erstmal Frustessen. Man isst Schokolade oder irgendwas, lässt sich gut gehen. Dann belohnt man sich für Scheitern. Und genau das kommt im Gehirn an.
Ja.
Ich belohne mich, wenn ich mein Ziel gesetzt habe. Also ich mache letztendlich für jeden Marathon am Abend, gönne ich mir einen guten Drink oder Schokolade oder irgendwas, was Tolles. Damit habe ich dieses Positive Reinforcement. Ich belohne mich dafür, was ich geschafft habe.
Krass, das ist ja auch
Gegenteil.
Wie beim Hund.
Ganz genau, ist wie beim Hund, ja.
Das kann man auf mich umsetzen.
Kann man beim Lebenspartner natürlich auch, auch
anwenden. Nein, bitte nicht, sonst kriege ich keine Schokolade mehr.
Und ich bin gut in der Hunderziehung. Ach, großartig. Ja, aber jetzt mal wirklich, ich finde das gerade geil, weil beim Hund fällt es mir relativ, also ich habe das relativ schnell verstanden, um was es genau geht. Und
wir öffnen hier die Box der
Vielleicht
Pandora, das
sollte,
möchte ich nicht. Ich möchte nicht erzogen werden wie unser Hund.
Nein, ich möchte das auch nicht bei dir machen, aber für mich selber ist ja irgendwie logisch.
Oh ja,
und das stimmt schon. Ich belohne mich zum Beispiel auch an blöden Tagen, wo ich sehr unproduktiv war. Und dann gehe ich so ein bisschen bockig nach Hause und denke mir so, ach, Was ist egal, was war eh alles scheiße. Ich esse mal eine Packung Chips. Ach, die Chipspackung ist schon leer. Ah, ich esse noch ein paar Gummibärchen. Hab irgendwie Bock drauf. Der Tag war eh blöd. Und das stimmt. Anstelle zu sagen, boah, heute hast du richtig was geschafft hier, mach dir mal ein Bier auf. Macht man nie. Man macht es immer
schon,
dann.
Ich schon, jeden Tag.
Ja, du jeden Tag. Ja, nee, aber das ist krass, dass man, ah, das wende ich an. Oh Gott, vielleicht haben wir hier einen lebensverändernden Moment gerade geschaffen in meinem Leben.
Für Jenny. Ich bin gespannt. Ihr werdet es hören. Jonas, eine letzte Frage noch. Gib doch mal einen Tipp für jemanden, der so ein bisschen Couch-Abenteurer ist und sagt, oh, irgendwie, ich will jetzt raus. Was so, womit soll er anfangen?
Möchtest du mir da was sagen?
Wenn er mit dem Fahrrad eine schöne Route, wo man danach süchtig wird.
Man muss nicht gleich um die Welt. Ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von so Mikroabenteuern. Das kann auch hier vor der Haustür sein. Aber es geht darum, mal so aus der Komfortzone rauszukommen. Und das kann man auch hier wunderbar in Berlin machen. Und wichtig ist, es sollte Spaß machen. Es soll auch nicht erzwungen sein. Heißt, wenn jemand gerne Fahrrad fährt, dann ist es auf dem Fahrrad. Und wenn jemand gerne Kajak fährt, dann halt mit dem Kajak. Aber so mal einen Overnighter zu machen und zum Beispiel bist jetzt Fahrradfahrer, dann fährst du los von hier, suchst dir irgendwie ein Ziel, irgendwie einen schönen See, wo du weißt, da kann, oder ans Meer und einen Strand, fährt da hin, übernachtet, macht irgendwie ein Lagerfeuer oder geht schwimmen, übernachtet dort draußen, irgendwie im Schlafsack kann man auch, wenn man jetzt noch nicht das gewohnt ist, guckt mal halt die Wettervorhersage an, dass es auch gut ist, dann hat man mal Abenteuer light, ohne böse Überraschung und fährt am nächsten Tag wieder zurück. Und das ist sowas, wenn man das noch nie gemacht hat, das verändert einen. Und so fängt man an und dann werden die Abenteurer größer.
Und hast du einen konkreten Strand oder einen konkreten See, wo du sagst, boah, da müsst ihr mal hinfahren? So als Tipp für unsere Hörer.
Also ich komme natürlich auch aus dem Süden, den kenne ich ein bisschen besser. Ich habe 2 Jahre in München gelebt und was mir dort immer ganz super gefallen ist, südlich von München gibt es so den Tegernsee und die Berge dort. Das ist eine ganz tolle Gegend. Ja. Und es reicht auch vollkommen auf den Berg hochrennen. Oben auf dem Berg bei guten, kann man gute Wetter abwarten, bivakieren, also im Schlafsack halt oben übernachten und Sonnenaufgang abwarten und am nächsten Tag wieder runter. Und das ist so ein komplett verändernde Erfahrung.
Also im Schlafsack ohne Zelt?
Genau, ohne Zelt ist noch ein bisschen besser.
Also da wissen wir, was wir dann machen beim nächsten Tegernsee. Wir verbinden den Tegernsee mit den ganzen 5-Sterne-Häusern, die da sind. unsere ganzen Kollegen und Freunde und mit den Onkels, genau, die ein Haus haben. Also für mich ist der Tegernsee immer Mercedes-Benz, Rolls-Royce und Champagner.
Ich gehe gerne auf den Berg, aber ich glaube, für mich wäre es noch härter, nur im Schlafsack zu schlafen, als im Zelt.
Vielleicht fangen wir mal mit dem Wohnwagen an im Sommer und dann arbeiten wir uns übers Zelt in den Schlafsack.
Ja, wahrscheinlich.
Ihr könntet ihr aber auch im Urlaub, wenn ihr jetzt mit dem Wohnwagen unterwegs seid, sagen, während im Urlaub schlaft ihr eine Nacht nicht im Wohnwagen, sondern vor dem Wohnwagen.
Im Hotel? Aber vor dem und dann im Schlafsack.
Ja. Und es ist auch was ganz Tolles, unterm freiem Himmel zu schlafen, die Geräusche von der Natur zu haben. Das ist sowas, dann habt ihr kein 5-Sterne-Hotel, sondern 1-Million-Sterne-Hotel.
Oh, das war sehr schön gesagt.
Das war wirklich sehr, sehr schön gesagt. Und wir kommen auch schon zum Ende. Jonas, es war
wirklich
eine Riesenfreude, dir zuzuhören.
Voll.
Und ich brauche keine extra Motivation, morgen aufs Laufband oder vielleicht tatsächlich sogar draußen laufen zu gehen. Schieb doch das
Auto in die Werkstatt.
Das wäre doch was, genau. ich werde jetzt auch wieder anfangen, was zu machen. Du bist Inspiration pur. Ja. Es macht wirklich große Freude. Nochmal großes Dankeschön für die letzten 14 Monate. Also ich habe immer deine Stories beobachtet und wenn du gesagt hast, another day out of the office und du auf dem Fahrrad saßt und dein Bart Eiszapfen hatte, das hat mich fasziniert. Vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst und ich werde dich auf jeden Fall für den nächsten Trebiner Triathlon mit fest einplanen.
Sehr gerne, also da freue ich mich drauf. Das wird super. Und danke euch für den tollen Podcast und auch die tolle Zeit hier im Orania. Das war echt super.
Schön. Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.